Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Toll, dass Sie da sind und selbstverständlich begrüßen wir heute Morgen auch unsere Zuschauer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind hochgespannt, gespannt wie Stahlsaiten. Und wir blicken scharfäugig über den Ozean. Heute Amtseinführung des früheren und nochmaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Das hätte ja niemand gedacht. Und seine Ansprache, die wird Rekordeinschaltquoten erzielen. Das kann ich Ihnen mit großer Sicherheit voraussagen. Und selbstverständlich werden natürlich die Einschaltquoten auch leicht höher sein als die meiner Sendung, was mich natürlich narzisstisch kränkt. Aber ich kann es irgendwie verstehen. Ist doch noch ein bisschen wichtiger, was da in Washington passiert, als hier bei uns im Hauptquartier der Meinungsvielfalt. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 20. Januar 2025. Und Sie sehen, ich bin also am Boden geblieben, trotz dem erfreulichen Wachstum der Abonnentenzahlen habe ich noch nicht abgehoben. Die Maßstäbe sind da nach wie vor zurechtgerückt. Aber nein, jetzt Spaß beiseite. Das ist schon das zentrale Ereignis heute. Und vielleicht darf man sogar von einer kleinen Zeitenwende sprechen. Dieser Begriff, ich lehne ihn ja ab in dem Wortgebrauch, in dem er jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hier uns um die Ohren geschlagen wurde. Aber heute könnte tatsächlich so etwas wie eine kleine Zeitenwende besiegelt werden, nämlich eine Abkehr von dieser frivolen, dekadenten Woke-Zeit, von dieser Überheblichkeit, von dieser wohlstandsverwahrlosten, größenwahnsinnigen, ja, auch Verkommenheit der Politik. Man muss es leider in dieser Drastik ausdrücken. Es ist, als ob die falsche Politik da der letzten Jahre, man hat es ja kommen sehen, man hat auch davor gewarnt, nicht nur ich, es hat ja viele gegeben, die das gesehen haben, dass das nicht funktionieren kann. Das fault jetzt eben wie so ab, das fällt in sich zusammen und es braucht gar nicht große Kraft, um das wegzuräumen. Es stürzt sozusagen selber ein und Donald Trump ist gewissermaßen ein Antreiber dieser Entwicklung. Natürlich auch eine Art Abrissbirne gegen diese grünen, linken, woken Sandburgen, gegen diese Illusionen, gegen diese Luftschlösser, dieses Balsaholz, da das Politische. Aber er ist eben auch irgendwo ein Symptom dieses Zerfalls. Nicht, dass er selber gewissermaßen Ausdruck des Zerfalls wäre, sondern dass die Leute eben ihren Unmut mittlerweile dermaßen spürbar gewissermaßen die Nase gestrichen voll haben, dass sie eben gegen die Medien, gegen die Eliten, gegen all diese Gesundbeter da, die sie jetzt gewarnt haben über Jahre, dass sie gesagt haben, nein, denen vertrauen wir nicht, wir nehmen den Donald Trump. Das ist ein gigantisches Misstrauensvotum gegenüber den bisher herrschenden Eliten. Also was wir hier sehen, ist wirklich der Vollzug eines Machtwechsels. Da tritt eine neue Elite an und Sie werden sehen, wie wir jetzt dann eine Umwertung der Werte erleben können. Und viele jener verfemten Persönlichkeiten, die man in den Mainstream-Medien, in der Mainstream-Politik bisher nur mit der Feuerzange und mit gerümpfter in die Hand nahm und mit gerümpfter Nase zur Kenntnis nahm, die werden jetzt plötzlich ganz anders dastehen. Ich denke etwa in Europa an einen Viktor Orban beispielsweise, auch ein Präsident wie Alexander Vucic, die beide waren ja zu Gast, die beiden waren ja zu Gast auf Einladung der Weltwoche in Zürich. Auch andere Kräfte werden jetzt nach oben kommen. Das wird in Europa ebenfalls spürbare Auswirkungen haben. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Donald Trump, der meist kritisierte und vom Mainstream meist angefeindete Politiker der Gegenwart, er hat es gegen alle Prognosen geschafft. Und ich habe bereits darauf hingewiesen, es ist ja unglaublich, wenn man sieht, wie jetzt die Medien auch ihre Berichterstattung schwerpunktmäßig verlagern. Bis vor kurzem haben sie doch jeden Tag darüber lesen können, dass der russische Präsident Wladimir Putin sozusagen der absolute Referenzpunkt unseres Lebens sei, sozusagen das personifizierte Böse im Kreml, und der Westen müsse jetzt da in einer kollektiven Kraftanstrengung dagegenhalten. Das ist ja auch zusammengefallen, dieses Narrativ. Das hat ja auch niemals auf starken Fundamenten geruht. Im Gegenteil, das war ja eine Projektion auch einer falschen und einer verwahrlosten historischen Sichtweise, die ja komplett ausgeblendet hat die weiteren Umstände dieses Kriegs und das Ganze dann verkürzt hat auf, ja, du bist halt ein Putin-Freund oder ein Putin, das ist alles Bullshit, meine Damen und Herren. Unsinn, verzeihen Sie diesen Kraftausdruck, der mir da gleich rausgerutscht ist. Das war doch eben auch so Balsaholz, intellektuelles Balsaholz. Und jetzt merkt man, Donald Trump hat hier natürlich eine ganz andere Auffassung. Er ist eben ein außenpolitischer Realist, nicht ein neokonservativer Falke. Und plötzlich ist es anscheinend ganz anders. Dabei läuft der Krieg in der Ukraine immer noch. Das ist ja der Zynismus der Medien, wie sie das jetzt plötzlich alles ausblenden und nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen, nachdem sie das den Leuten zuvor also wirklich mit Brachialgewalt ins Hirn zu hämmern versuchten. Also hier wird sich auch eine Entspannung abzeichnen, glaube ich. Das geht dann vielleicht nicht so einfach und im Handumdrehen, wie sich das Donald Trump rhetorisch da ausgemalt hat. Aber es ist doch auf jeden Fall positiv, dass hier jetzt andere Signale kommen. Und wir werden sehr gespannt sein, wie schnell das sich nun tatsächlich verändert. Selbstverständlich, den Ereignissen darf man nie vorauseilen. Man darf da keine falschen Prognosen machen, auch hier nicht, keine falsche Freude. Aber wenn Sie mich fragen, wenn ich in mich hineinhorche, da bin ich zuversichtlich. Das ist für mich eine gute Nachricht. Und man sieht ja jetzt schon, wie Trump Unglaubliches bewegt hat, obwohl er gar noch nicht im Amt ist. Also eben diese ganze Woke-Bewegung ist auf dem Rückzug. Die Ikonen dieser Bewegung, die treten ab. Zuletzt etwa Justin Trudeau, der ja sogar zu Trump pilgerte, ins Hauptquartier des Universums nach Florida, ins Mar-a-Lago-Resort. Aber offensichtlich war die Aussprache nicht sehr, sehr gut. Trump natürlich auch ein Mann mit überschießenden Fantasien und deshalb auch durchaus risikobehaftet. Ich will das keineswegs verklären. Zum einen Friedensstifter in der Ukraine, zum anderen zäuselt er da in Panama und in Grönland. Aber unkonventionell. Jetzt will er den Grönländern ihr Grönland abkaufen und wir lesen, das sei sogar in durchaus öffentlichem Interesse dort. Die Idee finde Anklang, denn Grönland ist strategisch etwas ganz Wichtiges. Sie sehen also, dass hier die Geopolitik natürlich dieses Weltschach immer noch eine riesige Rolle spielt. Aber ich muss Ihnen sagen, auch hier bin ich optimistischer, weil ich Donald Trump für einen Realisten halte. Und er ist eben auch deshalb ein Realist, weil er aus der Geschäftswelt kommt, weil er ein Geschäftsmann ist. Und deshalb darf man seine Rhetorik eben auch nicht eins zu eins für bare Münze nehmen. Man sollte ihn aber ernst nehmen. Da hat Andreas Röder recht, der Historiker, in seiner NZZ-Kolumne. Man sollte ihn nicht wörtlich, aber ernst nehmen. Viele nehmen ihn nicht ernst, aber wörtlich. Und das ist genau das Problem bei Donald Trump. Er ist auch ein Mann der Wirtschaft, selbstverständlich. Er kommt von dort. Er hat gesagt, er will deregulieren, er will die Steuern senken, die Wirtschaft entlasten. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die Amerikaner, die eben tatsächlich auch sehr tüchtig sind, dass da die Wirtschaft dann noch mehr abhebt. Und so ein Trump-Effekt wäre natürlich für Europa gut und vielleicht beflügelt das ja auch die mürbe und etwas schlapp gewordenen Mainstream-Politiker, die bürgerlichen Mainstream-Politiker in Europa. Wir werden sehen. Also heute Abend die Inauguration, nach unserer Zeitrechnung, die Inauguration, die Rede, da wird man sehr genau hinhören, aber eben nicht wörtlich nehmen, aber ernst. Meines Erachtens eine gute Nachricht für die Welt, aber meine Damen und Herren, ich bin sehr, sehr weit davon entfernt, Politiker jeder Couleur zu verklären. Da muss man sich auch immer wieder aufs Schlimmste gefasst machen, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch etwas anders jetzt als vor 8 Jahren. Damals ist er als absoluter Außenseiter, man hat ihn gar nicht ernst genommen, in dieses Weiße Haus gekommen, hat vermutlich auch viele Fehler gemacht, wobei ich mich erinnern kann, schon damals wurde sein Team gelobt, daran können Sie sich heute da nicht mehr erinnern. Wir hatten faktisch bürgerkriegsähnliche Zustände, das wird auch immer ausgeblendet. Die Linken haben ja über ein Jahr Krawall gemacht, sie haben die linken amerikanischen Städte, ohne dass die Polizei dann wirklich knallhart eingegriffen hätte, in brennende Bordelle verwandelt. Und darauf dann die Reaktion am 6. Januar 2021, dass dann bei uns dann hochstilisiert wurde zu einer Art faschistischem Machtergreifungsversuch. Natürlich waren das fürchterliche Szenen und ich finde auch Donald Trump hat sich in dieser Phase schlecht verhalten. Aber das, was man aus diesem Ereignis da machen wollte, in Kreisen unserer Publizistik und in Kreisen unserer Politik, das wird von den Amerikanern so nicht geteilt. Die Amerikaner haben das viel realistischer und eingeschätzt, beziehungsweise einfach nicht so hoch gehängt. Das ist mir relativ bald dann klar geworden. Herbert Kickl heißt eben auch so einer dieser europäischen Politiker, die jetzt Auftrieb bekommen. Orbán gehört dazu, natürlich die Partei in Polen, die jetzt nicht an der Macht ist, also nicht diese Eurokraten, selbstverständlich die Brüsseler Elite, die sind jetzt zähneklappernd da in ihrer Wagenburg, sehr gehässig, da müssen sie auch aufpassen, was von dort kommt, das sind Fake News. Brüssel ist ja emsig dabei, Desinformation aus China und aus Moskau zu bekämpfen. Und sie rufen jetzt auch zum Kampf gegen Desinformation aus Amerika auf. Ich sage Ihnen, wir haben kein Problem mit Desinformation aus Amerika, China oder Russland. Wir haben eine Fake News Fabrik in Brüssel, da in dieser EU-Zentrale. Da wird so viel Unsinn erzählt, da ist über die letzten Jahre sind da so viele falsche Prognosen, falsche politische Weichenstellungen gemacht worden. Also die sollten die Letzten sein dort, die sich da irgendwie befähigt und ermächtigt fühlen, sich als oberste Wahrheitsjongleure und Wahrheitsminister zu inszenieren. Übrigens, apropos Zensur und Verbot, es ist ja in den USA das Portal, das Social-Media-Unternehmen TikTok aus China verboten worden, allerdings noch von der Biden-Regierung. Ich habe das im Gespräch, in unserer neuen Gesprächsreihe mit Leonhard Fischer, Schlagzeilen der Weltwirtschaft, etwas falsch eingeflogen, komplett falsch eingeflogen in meiner Frage, muss ich zu meiner Schande gestehen, so als ob da Trump schon seine Finger im Spiel hätte, weil ich mir da Sorgen mache, ich hätte auch etwas wegen den Interessenverflechtungen Elon Musk und eben TikTok, X und so weiter. Aber jetzt ist ja interessant, Trump war immer ein Gegner von TikTok, aber jetzt ist er die Hoffnung. Er sagt, nein, dieses Verbot war falsch. Also auch da ist Donald Trump ein Verkörperer der freien Rede, der freien Meinungsäußerung. Das sind auch die Leute um ihn herum. Und umso erfreulicher ist, dass diese Signale gesetzt werden. Aber noch einmal, das sind Vorschusslorbeeren, die ich hier gebe, das sind jetzige Bestandesaufnahmen. Wir werden natürlich sehr genau zu beobachten haben. Wir werden auch ihm kritisch auf die Finger schauen müssen, selbstverständlich jedem Politiker. Und wir in Europa, wir in der Schweiz, wir dürfen unsere Interessen nicht aus den Augen verlieren, uns da nicht einfach den Amerikanern unterwerfen. Ich war bei Herbert Kickl, eben dem Politiker, der jetzt zusammen mit Orbán und anderen Auftrieb bekommt, Giorgia Meloni. Sie vertritt ja das am stabilsten regierte Land im Westen Europas momentan, Italien. Das ist beeindruckend und Herbert Kickl, der macht das eben auch hervorragend. Ich bin beeindruckt. Am Wochenende hat er ein politisches Wort zum Sonntag verfasst und dort schreibt er, ich zitiere, Demokratie, Verfassungstreue, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Meinungsfreiheit, freie Medien, Kampf gegen den Antisemitismus, ein Europa als Wirtschaftsfrieden und Freiheitsraum und vieles mehr sind derzeit in aller Munde. Sein darauffolgender Satz lautet, ich finde das gut und wichtig. All diese Werte waren und seien nach wie vor selbstverständliches Fundament der FPÖ-Politik. Ja, das ist eine Selbstrechtfertigung, aber ich kann Ihnen sagen, ich unterschreibe da auch jedes Wort von Herbert Kickl. Und er zeigt damit, dass die Kritik, diese hysterische Kritik, die er immer wieder auf sich gelenkt hat, dass die eben sachlich nicht begründet ist. Und das ist beschämend natürlich für die Medien, die hier entlarvt werden als Sprachrohre von linker Propaganda. Man muss es so formulieren, meine Damen und Herren. Linke Propaganda, die haben einfach eins zu eins nachgeplappert, völlig unkritisch, was einfach die innenpolitischen Gegner dieser Partei gesagt haben. Natürlich hat Kickl als Oppositionspolitiker viele Leute beleidigt, hat hart ausgeteilt, aber diese Wehleidigkeit in der Demokratie, die ist eben auch schon undemokratisch. Blicken wir einmal zurück, zum Beispiel in der Schweiz, 19. Jahrhundert, die guten alten Zeiten. Die Zeitungen damals, die waren viel stärker parteipolitisch geprägt. Die sind aufeinander losgegangen, dass es Gott erbarmt, meine Damen und Herren. Also das ist heute reiner Wokismus, wenn da ein bisschen ausgeteilt wird in der Politik. Die haben alle Samthandschuhe an im Vergleich mit dem, was früher hier an der Tagesordnung war, etwa in der Schweiz. Ich will das ja nicht glorifizieren. Ich finde es nicht gut, wenn man sich gegenseitig beleidigt. Aber Entschuldigung, Oppositionsparteien müssen auch Opposition betreiben dürfen. Die Provokation ist das Stilmittel des Underdogs. Was soll denn das, wenn man den Stil da immer verbieten möchte, von Seiten der Mächtigen? Dann sind das eben auch Zensurbestrebungen. Dahinter steckt der Versuch, die Opposition auszuschalten. Das ist undemokratisch. Undemokratisch ist nicht, gegen die Mächtigen anzugehen. Das ist das Zeichen einer vitalen Demokratie. Aber da sind eben verschiedene Persönlichkeiten, Herrschaften da in der Politik, sind geistig gewissermaßen schon aus der Demokratie ausgetreten, indem sie eben das nicht mehr zulassen wollen. Und diese ganze auch Bekämpfung der freien Meinungsäußerung, die sie haben in Deutschland, die sie haben in Europa, das sind Begleiterscheinungen dieser falschen Politik, die jetzt aber zusammenfällt, zusammenbricht. Darum macht mir das auch nicht mehr so große Sorgen, etwa da die Bestrebungen der deutschen Innenministerin Nancy Faeser, da, die Frau mit der Armbinde, dass sie jetzt die Polizeikräfte säubern will von AfD, Mitgliedern oder AfD-Sympathisanten. Das ist natürlich fürchterlich, das ist undemokratisch, aber meine Damen und Herren, das hat keinen Bestand. Heute beginnt das World Economic Forum in Davos. Das wird ja heftig kritisiert im Internet, weil dieses WEF in den letzten Jahren eben auch zur Verkörperung, zum Sinnbild dieser abgehobenen Überfliegerpolitik, da dieser Internationalisten und Technokraten geworden ist, die glauben, dass man von oben nach unten eine Welt gewissermaßen streamlinen kann. Und viele der falschen politischen Ideen sind eben auch an diesem WEF ausgebrütet worden. Trotzdem als Schweizer befürworte ich dieses WEF. Ich finde es toll, dass wir so ein Forum haben, wo sehr viele Leute, auch Andersdenkende, sich begegnen. Zum Beispiel ein Javier Milei kommt ans WEF. Donald Trump wird am Tag seiner Amtseinführung jetzt nicht nach Davos fahren, aber er wird präsent sein in einer Videoeinschaltung. Also auch WEF-kritische Exponenten kommen dort vor. Und das ist eine positive Entwicklung, von dem hat es in der Vergangenheit phasenweise zu wenig gegeben. Und auch in diesem Ukraine-Krieg hat sich das WEF zu einem Propaganda, zu einer Echokammer dieser einseitigen Propaganda machen lassen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass man empört ist, wie die Russen in der Ukraine eingefallen sind und so weiter. Aber als Politiker, als Journalist, als einer, der hier einigermaßen qualifiziert das Geschehen kommentieren möchte, musst du auch die größeren Umstände, musst du den historischen Kontext im Blick haben. Aber in diesen primitiven, verkrüppelten Diskussionen, die wir da hatten in den letzten 3 Jahren, ist das untergegangen, weggeschrien worden. Ja, eben die Putin-Freunde und all diese ganze Unsinn. Ich will mich da jetzt nicht noch einmal in die Kraftrhetorik hier vergaloppieren. Das ist schrecklich. Aber gut ist, dass dieses WEF, und ich hoffe, dass das jetzt wieder kommt, dass die wieder stärker ihre innere Vielfalt entdecken und eben diese Stärke auch des Dialogs, der Debatte, aber eben auch der kontroversen Debatte als Trumpfkarte ausspielen. Überschätzen darf man nichts, was am WEF passiert ist. Also ich habe ja mit Leni Fischer darüber gesprochen, unserem dem Finanzexperten, dem Investor in unserer neuen Gesprächsreihe. Da hat er auch gesagt, er habe früher jeweils an den Märkten, an den Börsen gewettet. Er habe immer genau das gemacht, das Gegenteil von dem, was das WEF prognostizierte, und er sei damit hervorragend gefahren. Vom belächelten Außenseiter zum libertären Weltstar, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Javier Milei wird erwartet. 170 Millionen amerikanische TikTok-Fans sind von Trumps Gnade abhängig. Aufhören, abfahren mit dieser Zensur. Herbert Kickl erteilt einem Öxit eine Absage. Ja, jetzt merken es die Leute langsam. Dieser Herbert Kickl, der macht das eben ganz hervorragend. Die Macht der Antrittsrede zeigt sich im Nachhinein. Dann Handyverbot an Schulen in den Niederlanden. Das erweise sich als Erfolg. Das ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Ich bin auch für ein Handyverbot an den Schulen. Und in Frankreich, da fragt man sich, wie lange wird der Emmanuel Macron da noch in den Seilen hängen, wann ist da fertig, wann ereilt ihn das Schicksal von Justin Trudeau. Marode Infrastruktur, wer soll das bezahlen in Deutschland? Ja, irgendwie wird es dann nach Deutschland gelingen. Ich weigere mich zu glauben, dass Deutschland an der Sanierung seiner eigenen Infrastruktur scheitern wird, wenn sie einmal diese Bleiplatte des grünen Sozialismus nicht mehr spüren. Wenn das mal weg ist, dann sage ich Ihnen, dann wird auch Deutschland wieder abheben. Dann wird das ein Amerika in Europa sein. Aber ich hoffe, nicht nur ein außenpolitisches Amerika, sondern auch etwas eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Mächten und Zivilisationen, die ja die wunderbare Vielfalt unserer Welt auch ausmachen. Stephen King fordert Absage der Oscars wegen der Brände. Das ist interessant. Und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja Grosserfolge erzielt mit dem Verkauf ihres Buches, hat eine Rede gehalten kürzlich und dort den Satz gesagt: Europa ist unsere Lebensversicherung. Ja, Angela Merkel hat im Grunde, und das ist, wenn man so will, auch einer ihrer Beschränktheiten ihrer Kanzlerschaft gewesen. Sie hat eigentlich die Kohlsche Politik, die EU-Politik voll durchgezogen und sie ist auch das Opfer all dieser Widersprüche und institutionellen Fehlkonstruktionen der EU geworden, sei es die Finanzkrise, die Flüchtlingsthematik. Ihr größter autonomer Fehler war der Ausstieg aus der Kernenergie. Das war das Dümmste, was sie hat machen können. Und da hat sie auch charakterliche Abgründe insofern offenbart, als sie ja eigentlich von ihrer Überzeugung her die gegenteilige Meinung hatte. Und der zweite große Kapitalfehler von ihr war es, dass sie alle die Kritiker von rechts, von der bürgerlichen Seite, gewissermaßen als Nazis beschimpft hat. Sie hat dann diese Stimmung, diese Verfolgungsstimmung, diese Cancel Culture gegen die AfD und so weiter, die hat sie sich auch zu eigen gemacht und da als Kanzlerin ihr Amt missbraucht, um eigentlich die Meinungsvielfalt in Deutschland hier wirklich wegzustoßen oder in gewissen Teilen zu lähmen. Das sind die ganz großen Fehler. Jetzt hat sie noch einmal eine Ansprache gehalten, Europa müsse zusammenstehen, man müsse die eigenen Interessen entdecken. Wenn ich das Wort Europa höre, zucke ich immer ein bisschen zusammen, denn dort, wo EU draufsteht, ist oft eben nicht Europa drin. Die Schweiz ist sehr europäisch, aber wir sind eben nicht in der EU. Ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union. Die deutschen Chefetagen fordern weniger Trump-Bashing und der Spiegel schießt da aus vollen Rohren auf den designierten neuen amerikanischen Präsidenten. Nichts Neues unter der Spiegelsonne. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, vielen herzlichen Dank und eine interessante Eröffnung dieser Woche mit vielleicht historischen Ereignissen neben einer kleinen Zeitenwende. Man darf das ja nie alles zu hoch hängen, aber es ist schon signifikant, was jetzt passiert. Machen Sie es gut, bis gleich. Ich freue mich, wenn wir uns dann sehen. Ich werde dann vom World Economic Forum in Davos berichten. Mal sehen, wie diese Erschütterungen sich dort abbilden in den geschlossenen, aber hoffentlich nicht mehr so geschlossenen Abteilungen des Weltwirtschaftsforums in den schönen Schweizer Bergen in der Nähe des Zauberbergs von Thomas Mann. Bis bald und ich freue mich, wenn Sie auch morgen und heute weiterhin auf unseren Kanälen dabei bleiben.